Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also wir sehen, Adam und Eva sind aus dem Garten heraus und ihnen werden Kinder geboren. Es steht hier im dritten Vers, es begab sich nach etlicher Zeit. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit war, aber sicherlich, und wir nehmen das an aufgrund der Handlung der Söhne, haben Adam und Eva die Kinder unterrichtet. Sie haben ihnen vom Paradies erzählt, wie sie sich verschuldigt haben und wie ihre Schuld nur durch Blutvergießen vergeben werden konnten. Auch erzählten sie bestimmt ihnen, dass dieses nicht von sich selber geschehen werden kann, denn sie konnten ihre Schuld nicht begleichen, sondern dass Gott die Erlösung senden wird. In der Zwischenzeit aber Opfer gebracht werden sollen, in einer Weise, die Gott bestimmt ihnen vorgegeben haben müsste. Das Opfer war dann ein Gehorsam, ein Akt des Gehorsams, eine Tat des Gehorsams. Und wir sehen, beide Söhne, Kain und Abel, tun es. Aber da ist ein Unterschied. Wir sehen, ein Opfer wird angenommen, das andere wird nicht angenommen. In einer anderen Übersetzung sagt sogar abgelehnt. Und zwar Vers 4 haben wir gelesen, und der Herr sah gnädig, er war gnädig, Abel und seinem Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Die Frage, die man sich da stellt, und als Kind habe ich mich auch diese Frage gestellt, warum? Wir sehen in Vers 4, der Herr spricht zu Kain und sagt, warum ergrimmst du? Ich habe das immer früher so gelesen, auch bis vor kurzem, dass der Herr, oh Gott, schimpft Kain hier an dieser Stelle. Warum ergrimmst du? Aber wenn wir das genau betrachten, sehen wir einen liebenvollen Gott, der Kain hier aufmerksam macht und ihm eine Möglichkeit gibt, es wieder gut zu machen, damit er in die Gnade Gottes treten kann. Er erklärt im Vers 7, ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Es ist eine Warnung, eine liebevolle Warnung, die man auch von einem Vater zu einem Sohn sieht. Sohn, du tust etwas, das wird dir Schaden bringen. Da ist eine Gefahr, pass auf. Im Englischen ist das etwas anders übersetzt. Im Englischen, wenn wir es betrachten, steht, wenn du recht handeln wirst, also anstatt wenn du fromm bist, wenn du recht handeln wirst, wirst du angenommen. Darum lesen manche diese Stelle und denken, Gottes Gnade ist von meinen Taten abhängig. So ist es aber nicht, weil wenn wir das ganze Wort Gottes betrachten, sehen wir, dass es nur aus Gottes Gnade und nicht aus uns ist, sondern Gott ist gnädig, weil er uns liebt. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir bestimmte Opfer bringen, nicht, weil wir fromm leben. Gott ist gnädig, weil er uns liebt. Und er liebt auch Kain in diesem, dass er ihn warnt. Hey, die Sünde steht vor deiner Tür und sie lauert. Sie hat nach dir Verlangen, du aber herrsche über sie. In diesem Fall, Gott hat bestimmt eine Bestimmung, einen Vorsatz für dieses Opfer gegeben. Und Abel glaubte diesem Vorsatz und er hielt sich daran. Das sehen wir, dass indem er opfert, wie er es opfert. Kain aber glaubte diesem nicht, diesem Vorsatz. Und zwar, war es ein Sündopfer gewesen, dann muss Blut vergossen werden. Es sollte ein Lamm ohne Fehl aus den Erstlingen der Herde sein. Wir sehen, Abel opferte ein Lamm, Kain opferte Gemüse oder Früchte von dem Feld. War es eine Erstlingsgabe nach 2. Mose 23, Vers 16, dann selbst dann hielt sich Kain auch nicht an die Ordnungen dieses Opfers. In Vers 4 lesen wir, dass Abel opfert ein Lamm von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Das war ein Lamm, das sollte ohne Fehler sein. Es soll das beste Lamm der Herde sein. Und das weist auf das kommende Lamm Gottes hin, den wir in Jesus Christus finden. Und zwar in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 29 sehen wir, wo Johannes der Täufer ausruft, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dieses Opferlamm, das Abel gebracht hat, war nur ein Bild darauf hin, auf das Lamm Gottes, das kommen würde. Dass es ein Erstling von seiner Herde war, ist auch ganz bedeutend. Und zwar, es war das Erste und das Beste. In 2. Mose Kapitel 23 beschreibt es uns, wie die Erstlingsgabe aussehen sollte. Im Vers 16 dieses Kapitels lesen wir, es soll das Erste des Betrages oder des Einkommens sein. Und dann im Vers 19 lesen wir, es soll das Beste des Ertrages oder des Einkommens sein. Abel glaubte, dass alles, was er bekommen hatte, alles, was er hat, die Ernte, die Herde, die Lämmer, das war von Gott. Und er hat es nicht bekommen, weil er es verdient hat, sondern es war Gnade Gottes. Und so aus Dankbarkeit, wie wir auch heute schon gehört haben, aus Dankbarkeit und im Vertrauen, dass Gott ihm es gibt, gibt er auch das Erste und das Beste. Diese Erstlingsgabe weist darauf hin, dass der Opfergeber, in diesem Fall Abel, seine Ernte, diesen Ertrag, es kann das erste Kalb gewesen sein, es kann das erste Lamm gewesen sein, oder lesen wir auch später im 5. Buch Mose, der erste Sohn, der wurde abgesondert, geheiligt und Gott geweiht. Das lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 19 bis 23. Wir sehen hier, Abel zeigt seine Gottesfurcht, indem er gehorsam ist, diesen Vorsatz des Opfers. Abel zeigt seine Dankbarkeit, indem er das Beste gibt. Und Abel zeigt auch sein Vertrauen auf Gott, indem er das Erste abgibt. Er gibt nicht erst das, wenn er sich selbst versorgt hat und das Letzte oder das, was übrig bleibt, sondern das Erste gibt er Gott ab. Er gibt das Gott ab und sagt, Herr, den Rest wirst du für mich versorgen. Du wirst mich versorgen. Und indem er das Erste auch abgibt, weiht er nicht nur den ersten Teil, sondern den ganzen Ertrag Gott. Von Kain lesen wir das leider nicht. Er gibt etwas von den Früchten des Feldes. Mir ist so aufgefallen, dass überhaupt keine persönliche Beziehung zwischen dem Opfer von Kain und Kain entsteht. Wir sehen zum Beispiel, dass nicht einmal erwähnt wird, dass es sein Feld war oder das Feld, das er bearbeitet hat. Von Abel lesen wir, er brachte die Erstlinge von seiner Herde und von ihrem Fett. Wir sehen da diese persönliche Beziehung. Von Kain sehen wir das nicht. Da wird angenommen, er gibt etwas von den Früchten. Und so geht es aber leider auch vielen von uns. Wir geben etwas, was wir haben. Etwas Geld, etwas Zeit, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Mühe. Vielleicht geben wir sogar 10%, den Zehnten. Und zwar 5. Buch Mose Kapitel 14, die Verse 22 bis 29, die reden über diese Zehntengabe. Und Vers 22, du sollst den Zehnten alle Jahre von deinem Ertrag abgeben oder absondern, von deiner Arbeit oder deiner Saat ist der Grundtext. Im Vers 23 steht dann der Grund, warum sollen wir das tun? Warum sollen wir diesen Zehnten abgeben? Und zwar Vers 23 sagt, auf dass du fürchten lernst den Herrn, deinen Gott, dein Leben lang. Der Grund ist, Gott zu fürchten. Diese Gottesfurcht zu haben. Es geht hier nicht um unser Geld oder um unsere Zeit, um unsere Mühe oder unser Verdienst. Gott braucht das nicht. Aber Gott will unsere Herzenseinstellung sehen, ihm gegenüber. Es geht ihm um unseren Glauben. Der macht es aus. Sehen wir das ein, dass es Gottes Gnade ist, dass die Sonne morgens aufgeht über Gerechte und Ungerechte? Dass er den Regen gibt, wie wir im Lied gehört haben heute. Wer schickt den Regen ins Land? Dass wir die Ernte haben, das ist Gnade Gottes. Sehen wir das auch ein, dass wir das überhaupt nicht verdient haben? Denn durch Adam und Eva sind wir alle schuldig. Wir sollten eigentlich bestraft werden, aber hier Gott segnet die Gerechten und Ungerechten. Die Sonne geht auf über uns alle. Das haben wir gar nicht verdient. Und wenn Gott uns dann auch diese Erkenntnis gibt, dann sehen wir auch darin ist seine Gnade, dieses Verständnis. Wir haben heute in der letzten Strophe gesungen, danke, dass ich danken kann. Selbst das allein ist eine Erkenntnis, dass Gott uns gegeben hat, die Gott uns gegeben hat. Dadurch kommt die Gottesfurcht, die Ehrfurcht Gottes hervor. Wenn wir das dann verstanden haben, dann kommen wir und bringen aus Dankbarkeit das Beste, das Erste. Und wir weihen dadurch alles, was wir haben, den Herrn. Es gibt so ein wunderschönes Lied, alles will ich Jesus weihen. All to Jesus I surrender. In diesem Abschnitt, auch im 29. Vers, lesen wir dann, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. Das geht über die Zehntengabe. Es ist da gedacht, damit wir die Gottesfurcht herausüben, heraushaben und dann, dass der Herr uns dadurch auch segnen kann. Indem wir diese Herzenseinstellung haben, steht nichts im Wege, dass der Herr uns auch segnen kann. Er will es tun und er kann es dann auch tun. Gott segnet dem, der ihm alles anvertraut. Das Erste, das Beste und so durch allen Ertrag. Und so nahm Gott auch Abel gnädig an. Er nahm ihn nicht an, weil er so gut war. Was wir hier ganz klar sehen, er nahm ihn gnädig an. Er war ihm gnädig, nicht aus seinem Verdienst. Und dadurch segnete Gott ihn. Und wahrscheinlich sah Kain diesen Segen und wir sehen, dass er wurde neidisch. Und deshalb warnt Gott ihn in 1. Mose 4, Vers 7. Und er sagt, wenn du dich nicht umkehrst von diesem bösen Weg, auf dem du gerade gehst, dann lauert die Sünde vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. In dem hat er sich vielleicht noch nicht versündigt, dass dieser Kampf aufgekommen ist. Der Kampf gegen das Fleisch. Denn den haben wir alle tagtäglich. Und von dem lesen wir auch im Kapitel 5 im Galaterbrief. Aber was wir hier sehen, Kain lässt sich regieren von seinem Fleisch. Lass uns zusammen betrachten diese Verse in Galater 5. Die Verse 17 bis 26. Galater 5 von Vers 17. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Und hier werden jetzt aufgezählt die Werke des Fleisches. Wir könnten auch sagen die Früchte des Fleisches. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid. Wir sehen, Kain war neidisch. Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich vorausgesagt und ich sage euch noch einmal voraus, die solches tun werden nicht das Reich Gottes ererben. Und hier sehen wir das positive Gegenbeispiel. Die Frucht aber des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus, Jesus Christus, angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden des Fleisches. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander herausfordern und beneiden. Nicht wie Kain es tat. Kain ließ sich vom Fleisch beherrschen. Und dann kam diese Frucht, der Neid, hervor. Und wir sehen, diese Frucht brach noch mehr Früchte, und zwar ging es dann zum Totschlag seines Bruders. Dieser Neid führte zum Totschlag seines eigenen Bruders Abel. Nun, von Abel sehen wir das Beispiel des Glaubens. Er ist uns ein Beispiel des Glaubens geworden. Wenn wir Hebräer 11 aufschlagen, Hebräer Kapitel 11 und die ersten vier Verse betrachten, dann steht uns, was ist der Glaube? Was ist der Glaube? Es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Abel glaubte an das, was er noch nicht gesehen hat. Er hat das Paradies nicht gesehen, das seine Eltern sehen durfte, aber er hat auch nicht die Erlösung gesehen, die später erst, fast 4000 Jahre später erst kommen würde. Aber er glaubte daran, er glaubte an diese Verheißungen, er glaubte an diese Erlösung. Durch diesen Glauben, Vers 2, haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Und durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt Gottes durch Gottes, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist der Glaube, den wir auch haben. Wenn wir die Früchte heute hier vor uns sehen, wir denken nicht, dass das ein Zufall war. Wir wissen, dass dahinter war einer, der es designt hat. Er hat das erschaffen. Er hat das durchgedacht, dass alles perfekt ist. Das ganze Universum. Wenn wir das vom größten Teil des Universums auf das kleinste Detail betrachten, da sehen wir, dass da ein Meister dahinter steckt. Der hat das alles durchdacht. Das können wir erkennen durch den Glauben, den Gott uns gibt. Und dann im vierten Vers. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gegeben als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst über seine Gaben bezeugte, und durch den Glauben redet er noch heute, obwohl er gestorben ist. Wenn wir daran denken, wie lange her war diese Geschichte? Wahrscheinlich 6000 Jahre ungefähr lebte Abel, und heute noch wird von diesem Glaube gezeugt. Wir lesen in der Schrift heute noch. Nun, wie geht dieses auf uns? Was für eine Beziehung haben wir dazu? Was können wir aus diesem Text lernen? Sind wir auch noch unter diesem Gesetz der Opfergaben? Wir wissen, und wir können kurz beantworten, nein. Denn wir wissen, das Gesetz selber zeigt uns unsere Schuld. Es zeigt uns die Schuld, die wir vor Gott haben. Das Gesetz oder selbst das Halten des Gesetzes kann uns nicht befreien. Keine Opfergabe, kein Geld, auch nicht der Zehnte, nur der Glaube an Jesus Christus. Denn in Römer Kapitel 10, Vers 4 lesen wir, denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, das ist an Christus, der ist gerecht. Es ist der Glaube an Jesus Christus, an das Opfer, das für unsere Schuld gegeben wurde, das uns frei macht. Aber wie passen wir dann in diesen alttestamentlichen Text? Haben wir überhaupt eine Beziehung dazu? Es ist beim Bibelstudium mir so aufgefallen, es ist so wichtig geworden, es ist so schön, wie das uns dargestellt wird. Und zwar, wir sehen, Israel war von Gott auserwählt als diese Erstlingsgabe. Das heißt, auserwählt, ausgesondert, geheiligt. Das lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 6. Doch sie lehnten diese Erlösung, die ihnen schon tausende Jahre voraus versprochen wurde und auf die sie so lange gewartet haben, sie lehnten diese Erlösung ab. Seit Adam und Eva, da haben sie das Versprechen bekommen, durch alle Zeiten durch, immer wieder daran erinnert. Sie lehnten diese Erlösung ab. Doch diese Erstlingsgabe, die geheiligt war, verfiel dadurch nicht, weil sie in Gott fest verwurzelt war. Es ist Gott, der heilig ist, in dem ist diese Erstlingsgabe verwurzelt und sie bleibt bestehen. Zwar wurde Israel als Zweig abgebrochen von diesem Ölbaum, aber wir dadurch hineingepfropft. Wer sich mit Pflanzen auskennt, der weiß, dass man einen Ast, einen wilden Ast, einsetzen kann, hineinfügen kann in einen Baum, der schon Wurzel geschlagen hat. Und so lesen wir in Römer Kapitel 11, die Verse 16 bis 18. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der ganze Teig heilig. So, also wenn die Gabe, das Mehl Gott geweiht wurde, der Teig, der damit gemacht wurde, wurde auch heilig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber etliche von den Zweigen abgebrochen würden und du als wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, also des Saft des Ölbaumes, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, denke daran, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wir als Christen, neutestamentliche Christen, als Nicht-Juden, wir wurden hineingepropft in diesen Ölbaum als wilder Ölzweig. Und nun dürfen wir von diesem Saft, der von den Wurzeln, der tief gewurzelt in der Heiligkeit Gottes ist, ziehen. Das in sich selber ist Gnade Gottes. Und darum werden wir aufgerufen, nicht stolz zu werden, sondern in dieser Bewusstheit leben, dass alles, was wir haben, Gottes Gnade ist. Und dann, wenn wir zu Gott kommen und ihm etwas darbringen, es ist nicht nur etwas ist, nicht ein Überbleibsel von dem, was wir haben, sondern das Erste, das Beste Gott darbringen. Ihm alles anvertrauen. Was soll unsere Reaktion dazu sein? Wenn wir in Hebräer ein Kapitel weitergehen, da finden wir im Kapitel 12, die ersten drei Verse, folgende Worte. Darum auch wir, weil wir so eine Wolke von Zeugen um uns haben. Es geht hier um den erste Linie Kapitel 11, wo von Abel alle Glaubenshelden aufgezählt werden und am Schluss der Briefeschreiber sagt, wenn ich noch weiter aufzählen sollte, würde uns die Zeit und die Tinte nicht reichen. Wir haben in der Bibel so viele Glaubenszeugen, die diese riesige Wolke von Zeugen um uns bilden. Aber auch in unserer heutigen Zeit haben wir diese Glaubenszeugen. Wenn ich daran denke, welche Glaubenshelden wir dieses Jahr verloren haben. John MacArthur, Charlie Kirk, Woody Bochum. Das sind Männer Gottes gewesen, die von ihm gezeugt haben. Und dann, wenn wir hier weiterlesen, weil wir so eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich erduldet hat, von den Sündern, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Wir sehen zum Beispiel die Geschichte, die Begebenheit von Charlie Kirk. Er wurde ermordet, weil er von Jesus Christus gesprochen hat. Weil er es gewagt hat, die Wahrheit zu sprechen. Er hat sich, obwohl er Freude haben können, er hätte ein gutes Leben führen können in seiner Privatsphäre. Er hat sich nach draußen gestellt, in die Öffentlichkeit und in die Schusslinie des Mörders. Wenn wir solche Dinge sehen, das erschreckt uns. Aber hier sind wir aufgerufen, nicht zu erschrecken, sondern aufsehen auf Jesus Christus. Jesus Christus hat noch viel mehr. Er war im Himmel, hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, wurde arm, wurde Mensch, damit seine eigene Schöpfung, die er geschaffen hat, damit er Gemeinschaft mit ihnen haben kann, ihn nicht nur verlacht hat, nicht nur an ihn nicht geglaubt hat, sondern gekreuzigt, gefoltert und getötet hat. Und dann sind wir aufgerufen, lasst uns aufsehen zu ihm, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und unseren Mut nicht sinken lassen. So, das ist der dritte Vers am Ende. Damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Geschwister, manchmal schauen wir uns herum, ja, heute denken wir an alle Segnungen, die wir bekommen haben, alle Gaben, die wir von Gott bekommen haben. Doch wenn wir nach draußen schauen, sehen wir so viel Dunkelheit in der Welt. Und dann können wir doch müde und ängstlich werden. Wisst ihr, diese Tage sehen vielleicht dunkel aus. Nicht nur, weil der Sommer vorbei ist, sondern auch, weil so viel Böses geschieht. Aber uns erwartet eine helle, wunderbare Zukunft. Eine helle, wunderbare Zukunft. Und was ist diese Zukunft? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lesen wir Vers 20 und bis 23. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie sie alle in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Wenn wir jetzt dieses Bild der Erstlingsgabe wieder betrachten, das Mehl, die Erstlingsgabe wurde Gott geweiht. Jesus Christus war der Gottgeweihte. Und alle, die durch ihn entstanden sind, deswegen heißen wir Christen, weil wir Christus angehören. Er ist auferstanden von den Toten. Und wenn er wiederkommt, dürfen wir auch mit ihm leben. Die, die schon entschlafen sind und wir, die wir noch auf ihn warten. Wir leben hier in dieser Welt und wir bekommen so viel unverdiente Gnade. Doch diese Gnade, die größte Gabe, die erwartet uns noch. Und dann werden wir einmal vom Glauben zum Schauen kommen. Geschwister, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, lasst uns in erster Linie Gott dafür danken. Aber auch ihn bitten, dass unser Herz, dass wir es ihm abgeben können in voller Hingabe. Nicht etwas, nicht nur einen Bereich, nicht nur einen Tag der Woche, nicht nur sonntags oder sonntags und die Bibelstunde gehen wir mittwochs ein paar Stunden der Woche, sondern alles. Alles will ich Jesus weihen. Und dann in völliger Hingabe, aber auch in vollem Vertrauen festgewurzelt sein in seinem Worte und in seinem Wesen. Das wünsche ich uns. Und ja, lasst uns ins Gebet auch noch gehen.